Woran erkennt man jemanden, der den Jakobsweg gelaufen ist? Richtig, er erzählt es dir. Und genau das möchte ich in dieser Staffel bei Planet AFK auch gerne tun. Mein Name ist Nicola und ich bin kürzlich meinen ersten Pilgerweg gelaufen. Und wenn du da auch mal Lust drauf hast, aber vielleicht noch gar nicht so richtig weißt, woher, wie lange, wohin oder naja, warum überhaupt, dann bist du hier genau richtig. Ich freue mich darauf, mit dir an die Startlinie zu gehen und auf dem Jakobsweg unterwegs zu sein.
Planet AFK, der Pilgerpodcast für Einsteiger. Das Blasenpflaster für deine Ohren. Von und mit Nicola Platzek. Folge 1. Warum und wohin eigentlich?
Endlich mal offline und endlich mal jemand, der vom Jakobsweg erzählt. Gut, zugegeben, ist keine Seltenheit, liegt aber auch wirklich daran, dass es ein Erlebnis ist, was man danach gerne teilen möchte. Und irgendwie auch nach wie vor die Massen begeistert. Naja, wem erzähle ich das? Es wird ja schließlich auch einen Grund geben, warum du hier bist. Und ich freue mich jedenfalls darüber, dich auf meinem Planeten AFK begrüßen zu dürfen. AFK, das sei noch für die Leute gesagt, die nicht sofort drauf kommen, ist die Abkürzung für Away from Keyboard. Also, naja, wie soll ich sagen, eigentlich genau die Art und Weise von Urlaub, die mich eigentlich immer am meisten abholt. Ohne jetzt ausschließlich im, abgeschiedenen Dschungel Borneos irgendwie unterwegs zu sein, trotzdem irgendwie ein bisschen mehr, wieder Mut für den Individualurlaub zu haben und auch mal sich zu trauen, irgendwie offline zu sein und auch mal nicht auf Mails oder WhatsApp zu antworten und tatsächlich wieder ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zu sein, ohne komplett irgendwie in so ein Achtsamkeitsdogma zu rutschen. Die gute Mischung eben. Und was mich auf jeden Fall betrifft, ist, dass ich mich auf Reisen eigentlich immer mit am lebendigsten fühle und auch dieses Urlaub planen und etwas zu haben, auf das man sich freuen kann, halt tatsächlich auch mein Leben strukturiert. Und vielleicht so viel noch zu mir. Ich bin 44 Jahre alt und arbeite als Producer und Autor für den Westdeutschen Rundfunk. Und bin somit jetzt halt auch wirklich schon, ich will gar nicht sagen wie viele, aber schon wirklich sehr viele Jahre auch selbstständig. Naja, und das ist eine Sache, die einerseits sehr gut zum Reisen passt und andererseits auch leider wirklich wieder gar nicht so gut. Ich sag mal, auf der einen Seite hat man halt schon gewisse Freiheiten, die man als normaler Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin natürlich nicht hätte. Ich kann eigentlich Ideen, die ich zum Reisen habe, immer relativ frei erstmal für mich äußern und dann eben schauen, wie ich das hinkriege und bin jetzt nicht irgendwie an eine Anzahl von Urlaubstagen gebunden. Auf der anderen Seite merkt man natürlich dann schon auch, wenn man mal ein bisschen zu lange unterwegs gewesen ist, es kommt ja in der Zeit, in der man weg ist, in der Regel kein Geld rein, es sei denn, man hat irgendwelche Sachen vorgearbeitet oder so, aber das ist ja auch nicht immer einfach so möglich. So meistens mit einer Verzögerung von ein paar Wochen macht sich dann doch ein kleines Finanzloch bemerkbar, aber gut, bis jetzt war das immer nicht so groß, als dass ich das nicht hätte wieder irgendwie aufholen können. Eine sehr schöne Sache, die mir dadurch halt ermöglicht wurde, war, dass ich von 2013 bis 2019 als Reiseleiter in Griechenland arbeiten durfte für ein Reiseunternehmen, was leider in der Zwischenzeit pleite gemacht hat. Was nicht an mir und meinen Spesen lag, das kann man wirklich nicht behaupten. Ich war immer ein sehr, sehr sparsamer Mitarbeiter. Da habe ich auf jeden Fall das so ein bisschen kennengelernt, wie sich das auch anfühlt, wenn man mal ein bisschen länger irgendwie unterwegs ist. In dem Fall war ich dann zwar auch die ganze Zeit an einer Stelle, stationiert. Und zwar auf der wunderschönen griechischen Insel Thassos im Nordosten der Ägäis. Und da habe ich dann in den besten Jahren, die ich das gemacht habe, tatsächlich bis zu 11 Wochen verbracht im Sommer, neben meinem eigentlichen Job. Und das war eine unglaublich tolle Erfahrung. Ne? Also einerseits irgendwie mal wirklich in so ein anderes Land nochmal irgendwie ganz anders einzutauchen und auch andere Kontakte zu machen. Die Leute vor Ort merken dann irgendwann, dass du halt auch häufiger da bist und du kriegst irgendwie nochmal ganz andere Einblicke und so. Ja, und irgendwie habe ich seitdem tatsächlich so eine Art kleines zweites Zuhause auf der Welt, was irgendwie eine total schöne Erfahrung ist. Hatte aber tatsächlich auch dann so ein bisschen den Nachteil, dass natürlich da immer mein gesamter Jahresurlaub für draufgegangen ist und ich halt so ein bisschen Sehnsucht nach anderen Sachen bekommen habe, die ich gerne irgendwann mal machen möchte. Unter anderem zum Beispiel mal einen Pilgerweg laufen. Was ich da auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass ich irgendwie auf Reisen auch nochmal ein ganz anderer Mensch sein kann und deswegen halt zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Vornamen habe. Ich heiße eigentlich Nicola, werde seit der Grundschule nur noch Nick genannt und in Griechenland hat sich eigentlich so mein alter Spitzname Nico oder Nico wieder ein bisschen etabliert. Ich weiß nicht warum, irgendwie, also sobald ich griechischen Boden betrete, ist klar, dass ich halt wieder Nico bin. Ich weiß nicht, ich hoffe, wir kommen hier nicht durcheinander, aber ich glaube, so oft nenne ich mich auch gar nicht selber beim Namen, deswegen habe ich einfach mal das Gefühl, das wird schon klappen.
Jetzt aber mal zur Sache.
Na gut, soll ja aber auch gar nicht nur um mich gehen, sondern vor allen Dingen um den Jakobsweg. Und ich weiß nicht, wie es euch geht bei dem Thema, aber bei mir war das immer so ein bisschen ambivalent. So einerseits hat mich das immer ein bisschen angezogen, diese Form des Reisens und des Unterwegssein irgendwie nochmal, ja, weiß ich nicht, irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise fasziniert. Und auf der anderen Seite fand ich es eigentlich immer unheimlich nervig, wenn da andere Leute von erzählt haben, weil es so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, überrepräsentiert war, eine gewisse Zeit. Und das hatte natürlich vor allen Dingen mit dem tatsächlich wunderbaren Buch von Harpe Kerkeling zu tun. Ich bin da mal weg, 2006 rausgekommen. Ich habe es irgendwie, ja, ich weiß nicht, kurze Zeit danach auch gelesen und hatte seitdem immer so ein bisschen dieses Kitzeln von, ah, diese Art des Reisens, das würde ich auch gerne mal machen. Und ja, Spoiler, es hat danach noch fast 20 Jahre gedauert, bis ich mich dann getraut habe. Deswegen ist es so schön, dass du heute hier bist, weil ich denke mal, du bist jemand, der, naja, okay, vielleicht sich einfach so für das Thema interessiert, wahrscheinlich aber selber zumindest sehr ernsthaft mit dem Gedanken spielt, diesen Weg zu gehen oder ja schon den festen Entschluss gefasst hat, diesen Weg zu gehen. Vielleicht aber noch gar nicht so richtig weiß, worauf du dich einlässt. Und ja, dieser Podcast ist so ein bisschen als Mischung gedacht aus Vorbereitungskurs und eben meinen Tagebucheinträgen beziehungsweise meinen Notizen, die ich mir auf dem Weg gemacht habe. Und ich würde dir gerne meine Reise nochmal nacherzählen. Und wenn du möchtest, dir zumindest eine kleine Hilfestellung geben, um an die Startlinie zu gehen. Den Weg anzufangen ist super. Ob ich ihn auch zu Ende gegangen bin, das finden wir dann im Laufe der Folgen zusammen raus. Ich bin auf jeden Fall total froh, dass du da bist. Und ja, ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt erstmal, was uns eigentlich die nächsten Folgen erwartet.
Liebe Kunden, das haben wir demnächst für Sie im Angebot. Folge 2. Die Vorbereitung. Alles Wichtige zur Planung und Antwort auf die wichtigsten Fragen. Folge 3. Die Packliste und Dinge, an die man denken sollte. Ab Folge 4. Das Travel-Tagebuch eines Wegsuchenden. Die einzelnen Etappen. Verpassen Sie im Anschluss nicht die Bonusfolge. Der Realitätscheck. Was kostet der Spaß wirklich und was hat es gebracht? In der heutigen Folge widmen wir uns aber erst einmal der Frage, was ist eigentlich der Jakobsweg? Und warum tut man sich das an? Wir wünschen gute Unterhaltung.
Ja, warum tut man sich das an? Ist ein gutes Stichwort und ich kann ja einfach mal erzählen, wie das Ganze bei mir von einer Idee wirklich zu einem Entschluss wurde. Und das hatte bei mir damit zu tun und mit dem Vertrauensvorsprung starte ich jetzt einfach mal in diesem Podcast, hatte bei mir damit zu tun, ich hatte einen nicht so guten Winter und davon jetzt tatsächlich auch schon ein paar hintereinander. Ich habe mich selber an einem Punkt in meinem Leben gesehen, wo ich an vielen Stellen irgendwie so ein bisschen feststecke und nicht so genau wusste, wie ich da irgendwie weiterkomme. Also egal, wo ich irgendwie immer so ein bisschen dran gerüttelt habe, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ja okay, ich habe jetzt irgendwie echt viel Kraft investiert, habe aber eigentlich immer nicht so richtig geschafft, dass da irgendwie was Zählbares bei rumgekommen ist, was irgendwie meine Situation verändert hat. Ja, und das war unheimlich frustrierend und ermüdend. Und ja, beim Stichwort ermüdend hört man es natürlich irgendwie zwischen den Zeilen schon raus, dass es halt eine Art schleichender Burnout ist. Burnout gut erwischt ist natürlich irgendwie ein Schlagwort, was man irgendwie unheimlich gerne benutzt, weil es impliziert, dass man vorher ja auch gebrannt hat und unheimlich viel geleistet hat oder sowas, was bei mir jetzt, glaube ich, gar nicht so in Gänze irgendwie immer im Vordergrund stand. Auf der anderen Seite natürlich das Leben als Freiberufler da schon auch einen an der einen oder anderen Ecke immer ein bisschen dazu treibt, über seine Grenzen zu gehen. Egal, woran es jetzt liegt, auf jeden Fall signalisiert einem der Körper mit dieser Erschöpfungsdepression, die es halt eigentlich ist, ich brauche irgendwie Erholung. Ja? Ich brauche irgendetwas, wie wir diesen Teufelskreis stoppen können, weil so sagt man, man braucht für den Weg aus dem Burnout heraus ungefähr so lange, wie man reingekommen ist. Und wenn man jetzt überlegt, dass das eine oft sehr schleichende Angelegenheit ist, kann man sich vorstellen, das ist jetzt nicht damit gemacht, dass man sich mal ein Wochenende irgendwie in einem Wellnesshotel einbucht oder zu Hause mal die Rollos halb hoch macht und seine Lieblingsserie guckt und Pizza bestellt. Das ist eine schöne Sache, aber das hilft nicht wirklich langfristig irgendwie, um mit diesem Gefühl klarzukommen. Und das Gefühl ist in dem Sinne sehr, sehr unangenehm, weil es eben gar nicht nur eine Erschöpfung ist, die sich so über alles drüber legt und bei mir zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass ich wirklich stehend K.O. gehe, gerade dann, wenn ich mich irgendwo zwischen anderen Menschen irgendwie wohlfühle. Also so Beispiel, man ist bei Freunden und die sitzen am Tisch und man hört so dieses Stimmgemurmel und setzt sich mal eben ein bisschen irgendwie abseits auf die Couch, sofort eingeschlafen. Und auf der anderen Seite hatte ich aber immer das Gefühl, dass wenn ich dann mal Zeit hatte oder wenn ich mir mal irgendwie 2-3 Tage für mich genommen habe, dann habe ich immer eine viel zu große Unruhe gehabt, um wirklich die Sachen zu genießen, die ich mir halt irgendwie vorgenommen hatte. Also ja, gerade im Winter irgendwie mal zu sagen, boah, das sind mal 2 Tage, wo ich mich mit einem Buch oder einem Spiel oder einem irgendwie ein paar Filmen beschäftige oder sowas, einfach überhaupt nicht so richtig die Ruhe gehabt, das irgendwo auf der Couch zu sitzen und das zu genießen oder so, ne? Und was ich gemerkt habe, ist, die Sache, die für mich immer funktioniert, ist eigentlich spazieren zu gehen. So, weil man braucht, um ehrlich zu sein, nicht so viel Energie, wie man brauchen würde, um zum Beispiel joggen zu gehen. Ich bin überhaupt kein Jogger. Joggen, ja, keine Ahnung. Ich verstehe euch, wenn du jemand bist, der joggt, ich verstehe euch nicht. Wie macht ihr das? Ich kann laufen, ich spiele Fußball, aber wie gesagt, da muss ich schon immer einem Ball hinterherlaufen und darf bloß nicht dran denken, dass ich gerade laufe. Dann funktioniert das einigermaßen. Aber spazieren gehen, ja, weiß ich nicht. Okay, ist fair enough. Irgendwie, das geht irgendwie ganz gut. Dafür braucht man eigentlich nur so ein bisschen so eine Anfangsenergie und das hat mir immer Spaß gemacht. Man kann sich ein bisschen soft auspowern und auf der anderen Seite kommt man dabei halt auch super runter. Und dann gab es diesen Moment, wo ich mit meinem Freund Christopher, schöne Grüße an dieser Stelle, bei einem Weihnachtsessen saß, dass wir hatten uns länger nicht gesehen, haben uns das irgendwie gegönnt, saßen beim Inder und er hat mich gefragt, wie es mir geht und ich merkte halt, dass ich war so runter irgendwie, dass ich irgendwie allein bei der Frage halt irgendwie fast schon ein bisschen, schon irgendwie eine Träne verdrücken musste und er mich dann so im weiteren Verlauf des Gesprächs gefragt hat, was würde dir denn helfen? Ich habe gesagt, boah, weißt du was, ich will einfach nur geradeaus laufen. Ich will nichts anderes machen, außer geradeaus laufen. Und da sagte er, ja, dann mach das doch einfach. Und in dem Augenblick ist mir aufgefallen, stimmt, das kann ich ja machen. Es ist manchmal so verrückt, ne? Irgendwie, man kann das für sich kognitiv irgendwie immer entscheiden oder so, aber manchmal braucht es wirklich so diesen Perspektivwechsel von außen, um zu merken, nein, ich darf das auch entscheiden. Also, und es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht. Und das wurde mir in diesem Augenblick das erste Mal richtig bewusst so, ne, dass diese Idee vom Jakobsweg laufen, als ich die das erste Mal hatte, ich noch so viele beschränkende Gedanken hatte, die auf einmal weg waren. Und ich weiß nicht mehr, welcher Tag das war. Das muss irgendwann kurz nach Weihnachten gewesen sein. in der Woche danach, ich weiß nicht, 28.12. oder weiß ich nicht was. Und ihr werdet es nicht glauben, ich bin an dem Abend nach Hause gegangen und habe mich schon besser gefühlt, weil ich einfach wusste, was ich vorhab und worauf ich mich freue. Und wenn du auch schon an dieser Stelle bist, kann ich dich nur beglückwünschen, weil ich sag dir, dann bist du quasi schon losgegangen. Das ist ganz toll. Du hast einen so schönen Weg vor dir und der beinhaltet diese ganzen Schritte, die als nächstes kommen. Es ist natürlich noch schöner, wenn du dann an der Startlinie wirklich stehst und losgehst und auch ein bisschen das Gefühl hast, wow, ich mache das gerade. Aber eigentlich hat dein Weg schon längst begonnen und das ist eine tolle Sache. Beweggrund für mich war dann eben hauptsächlich dieses körperliche Gefühl und so diese Sehnsucht danach, in stetiger Bewegung einfach gerade auslaufen zu können und die Augen vielleicht auch so ein bisschen ruhen lassen zu können und den Verstand vielleicht auch wieder ein bisschen zentrieren zu können. Und andererseits hatte ich aber auch so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht Menschen zu treffen, denen es ähnlich geht wie mir. Ich hatte mit verschiedenen Menschen gesprochen, die schon mal einen Jakobsweg gegangen sind. Das war eigentlich so das Erste, was ich gemacht habe, dass ich so überlegt habe, okay, wen kenne ich, wer hat das irgendwie gemacht? Und die allermeisten davon waren sehr begeistert, aber es gab auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, boah, ich weiß nicht, diese ganzen vielen Leute und es kann einem irgendwie so auf den Keks gehen. Und das konnte ich auch verstehen und habe mich dann halt irgendwie auch ein bisschen mit alternativen Wanderrouten irgendwie beschäftigt. Vielleicht auch sogar Sachen, die ein bisschen kürzer sind, wo ich nicht direkt irgendwie mehrere Wochen irgendwie für in Anspruch nehmen muss. Und bin dann aber immer wieder zum Jakobsweg irgendwie zurückgegangen, auch wenn andere Strecken vielleicht sogar landschaftlich oder sportlich irgendwie schöner gewesen wären oder herausfordernder gewesen wären. Weil ich dachte, nein, ich möchte, glaube ich, dieses Camino-Gefühl mal erleben, wovon halt viele sprechen. Dieses, ja, du merkst, dass die Leute, jeder hat so sein eigenes kleines Gepäck irgendwie dabei. Ja, und ich glaube, dass das irgendwie im allergrößten Maße dafür verantwortlich ist, dass das so ein, ja, dass das eben ein ganz besonderer Weg ist mit ganz besonderen Begegnungen. Ob meine Erwartungen darüber hinaus halt erfüllt wurden und, weiß ich nicht, ne? Also, was es mir am Ende gebracht hat, das finden wir zusammen raus. Und ja, vielleicht kann ich das auch gar nicht so richtig beurteilen, weil vielleicht bin ich auch gar nicht angekommen am Ende. Aber ich würde einfach mal sagen, ich kann dich an den Vorbereitungen auf jeden Fall so oder so schon mal teilhaben lassen. Fangen wir aber doch einfach mal mit den ganz grundlegenden Sachen an.
Was genau ist denn eigentlich der Jakobsweg?
Taha, und genau da fängt das nämlich schon an. Das ist ja falsch, weil der Jakobsweg, den gibt es ja gar nicht. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil das war jetzt ein Fakt, den kannte ich noch nicht, als ich damals das Buch von Harpe Kerkeling gelesen habe. Da dachte ich natürlich auch, ah ja, es gibt diesen einen Jakobsweg. Im Laufe der Jahre, wo mir das Thema allerdings auch immer wieder begegnet ist, habe ich schon festgestellt, ach nee, Moment, das ist ja gar nicht so, es gibt ja verschiedene Wege. Als ich jetzt allerdings wiedergekommen bin und erzählt habe, wo ich gewesen bin, habe ich festgestellt, wie viele Menschen doch davon ausgehen, dass es eben diesen einen Jakobsweg gibt. Also dachte ich, es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, das mal ganz am Anfang zu erwähnen, dass dem eben nicht so ist. Der bekannteste und natürlich auch traditionsreichste Weg ist der Camino Francés. Das ist auch der, den Harpe Kerkeling in seinem bekannten Buch beschrieben hat, beziehungsweise den er damals gegangen ist. Es gibt aber noch ganz viele andere. Was ihnen allen gemein ist, ist, sie führen alle nach Santiago de Compostela. Aber warum eigentlich? Ja, und um die Frage zu beantworten, muss jemand wie ich, der nicht getauft ist, sich einen kleinen Spickzettel machen. Das habe ich getan und ich fange einfach mal vorne an in der Geschichte, nämlich 44 nach Christus wird Jakobus der Ältere, das ist einer der 12 Apostel von Jesus, in Jerusalem enthauptet. Zusammen mit Petrus und seinem Bruder Johannes war Jakobus der Ältere einer der 3 engsten Vertrauten von Jesus. Und warum Jakobus enthauptet wurde, kann man jetzt nicht hundertprozentig genau sagen. Es gibt ja jetzt keine Gerichtsakten von früher oder so. Aber er gilt auf jeden jeden Fall als Führungsfigur der frühen Christen in Jerusalem. Und der König von Judäa, Herodes, wollte den Einfluss der christlichen Bewegung eindämmen und sich wahrscheinlich bei der religiösen Führungsschicht beliebt machen. So gesehen kann man sagen, dass die Hinrichtung ein politisch motivierter Akt religiöser Verfolgung war und überhaupt kein Gerichtsverfahren im modernen Sinne dem Ganzen irgendwie zugrunde lag. So, und der Legende nach bringen die Jünger von Jakobus seinen Leichnam per Schiff nach Nordwestspanien, also nach Galizien, wo er bei Santiago de Compostela bestattet wird. Und dieses Detail wird später nochmal wichtig, deswegen merken, per Schiff nach Nordwestspanien gebracht. Die Überführung ist jetzt nicht so ganz historisch belegt, sondern entstammt eher so einer mittelalterlichen Heiligenlegende. Insgesamt ist die Quellensicherheit bei diesen Geschichten natürlich, wie soll man sagen, etwas ausbaufähig. Der Name Jakobsweg bezieht sich also auf den Apostel Jakob. Das ist von Sanctus Jacobus, also der heilige Jakob, oder im Spanischen Sant Lago. Und gemerged, wie man heute sagen würde, ergibt das Santiago. So, das ist Teil 1 des Städtenamens. Teil 2, Compostela, wo das herkommt, dafür springen wir jetzt ins Jahr 813 nach Christus. Und in dem Jahr soll ein Einsiedler namens Pelayo berichtet haben, dass er ein Sternenlicht über seinem Feld gesehen hat, wo später dann eben auch angeblich die Gebeine des Apostels gefunden wurden. So, und spätestens jetzt wird mir auf die Füße fallen, dass ich nie eine Stunde Latein hatte. Man wird es an meiner Aussprache merken. Feld heißt Campus und Sterne heißt Stellae. Das ergibt zusammen Compostela. Klugscheißerwissen. Jetzt wird's richtig schlimm. Aber wer weiß, es wäre vielleicht, Millionenfrage wahrscheinlich nicht, aber die 500.000-Euro-Frage bei Wer wird Millionär könnte hinkommen. Könnte man jetzt natürlich davon ausgehen, dass Santiago de Compostela heiliger Jakobus vom Sternenfeld heißt. Und nach der Gründungslegende würde das natürlich hinkommen. Sprachlich korrekt leitet sich Compostela aber gar nicht vom Feld mit den Sternen ab, sondern von Compostum, also von Friedhof. Philologisch wäre also heiliger Jakobus von der Begräbnisstätte richtiger. Aber wie so oft im Leben sind ja die Sachen, die richtiger sind, nicht auch automatisch die Sachen, die schöner sind. Bleiben wir also beim heiligen Jakobus vom Sternenfeld. Und wiederholen nochmal kurz, im Jahr 44 nach Christus wird Jakobus enthauptet und nach Galizien gebracht, in die Stadt, die dann eben seinen Namen bekommt, Santiago. Bis es dann eben noch diesen Namenszusatz gibt, dauert es dann eben fast nochmal 800 Jahre. Einfach, wenn so viele Zahlen tief liegen, man kriegt es ja wahrscheinlich gar nicht so richtig mit. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, woher überhaupt dieser Name Santiago de Compostela kommt. Ich habe es auch extra nachgeguckt, es wird wirklich Compostela ausgesprochen. Irgendwie begegnet einem häufiger auch, dass es Compostela ausgesprochen wird, was aber, glaube ich, nach meinen sehr einfachen spanischen Kenntnissen gar nicht so sein könnte, weil sonst müsste es ja, glaube ich, mit 2L geschrieben werden, wird aber mit einem L geschrieben. Alles Wissen für Klugscheißer, dabei kenne ich mich auf jeden Fall gerne schuldig und fahre fort. Also auf besagtem Feld werden die Gebeine des Apostels Jakobus angeblich gefunden und König Alfonso II. Von Asturien, Asturien ist eine Provinz in Nordspanien, der begibt sich Anfang des 9. Jahrhunderts auf Wallfahrt zum Fundort und gilt somit als erster dokumentierter Pilger der Geschichte. Und wir machen es ihm heute nach, vielleicht strecken wir es aus anderen Gründen. Und man kann da noch weiter erzählen, also 899 bis 1000 nach Christus wird dann dieser Ort Santiago de Compostela überhaupt erst religiös und politisch aufgewertet. Es erste Kirchen und Infrastrukturen entstehen und die Pilgerströme aus dem christlichen Europa beginnen. 1075 nach Christus wiederum wird dann überhaupt erst diese riesige Kathedrale von Santiago gebaut, die wir heute noch kennen. Der Bau ersetzt frühere kleinere Kirchen, die eben am vermuteten Grab des Jakobus stehen. Es war früher ja auch relativ gang und gäbe, dass man so Bauten dann irgendwie immer wieder über andere Sachen drüber gebaut hat oder die halt irgendwie da so eingearbeitet hat. Das ist natürlich für uns relativ wertvoll, weil man eben genau an solchen Dingen heute archäologisch sehr viel von der Geschichte halt rekonstruieren kann. Ebenfalls viel Aufschluss gibt dann der, so könnte man sagen, erste Pilgerführer im 12. Jahrhundert. Das ist das Buch des heiligen Jakobus, der Codex Calixtinus, verfasst 1140. Und der enthält Wegbeschreibungen, Predigten, Hymnen, Regeln für Pilger, Beschreibungen der Gefahren, aber eben auch schon so eine Art Verzeichnis von Gasthäusern und Kultstätten. Und bezieht sich eben in seiner Beschreibung hauptsächlich auf diesen Camino Francés, also als Hauptweg für französische Pilger. Dementsprechend gibt es dann zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert so einen richtigen Pilgerboom. Das wird so als die Hochzeit des mittelalterlichen Pilgerwesens beschrieben. Ja, und Santiago wird da zum drittwichtigsten christlichen Pilgerziel nach Rom und Jerusalem. Und die Pilger kommen eigentlich so aus ganz Europa und vor allen Dingen aus Frankreich, Italien, England und dem Heiligen Römischen Reich. Und das erklärt eben, warum es so viele unterschiedliche Pilgerwege gibt und die aus allen Himmelsrichtungen kommen. Und auf die kommen wir auch gleich zurück, wenn ich diesen Mini-Geschichtsexkurs gleich beendet habe, versprochen. Der Vollständigkeit halber aber noch gesagt, nach dem 15. Jahrhundert nimmt das Interesse an Santiago und dem Pilgerweg rapide ab. Also es war auf einmal unheimlich out, irgendwie diesen Pilgerweg zu gehen. Man schreibt das so ein bisschen der Reformation zu, aber auch, ja, weiß ich nicht, Pest und Kriege verstärken den Trend wahrscheinlich. Ja, dann ist Santiago eigentlich eine ganze Zeit vergessen. Dass sich das wieder ändert, ist einem bekannten Polen zuzuschreiben, Papst Johannes Paul II., like wer ihn noch kennt. Der hat 1982 Santiago besucht und dort die Rolle für Europas geistige Einheit betont. Ja, und der Besuch markiert heute so rückblickend gesehen so eine richtige kirchliche und kulturelle Wiederbelebung des Jakobsweges. 5 Jahre später, 1987, hat der Europarat dann den Jakobsweg zur ersten europäischen Kulturstraße erklärt und nochmal ein paar Jahre später, 1993, wurde er dann auf die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Somit beginnt dann also wirklich so diese richtige touristische Erschließung, ne, dass Herbergen irgendwie gebaut werden, also das Herbergsnetz wird irgendwie gestärkt, die Wegmarkierungen werden gemalt und es erscheinen Reiseführer. Und in den 2000ern gewinnt der Weg dann eben noch so an touristischer Popularität. Es gibt immer mehr Pilger, die den gar nicht so vorrangig aus nur religiösen Gründen gehen, sondern eben auch aus persönlichen Gründen wie Sinnsuche und Selbstfindung, ein paar auch aus Trauerbewältigung. Ja, und dass der überhaupt dann eben so über diesen Kirchenkontext bekannt geworden ist, hat natürlich auch mit diversen Veröffentlichungen aus der Popkultur zu tun. Wenn mich Leute gefragt haben, warum sind hier so viele Deutsche unterwegs, ich natürlich irgendwie gerne auf das Buch von Harpe Kerkeling verwiesen und meinte dann, warum sind hier so viele Amerikaner unterwegs, dann haben die halt geantwortet, naja, es gab mal diesen sehr bekannten Film mit Martin Sheen, in dem ein Vater den Camino für seinen verstorbenen Sohn geht. Der müsste, glaube ich, so 2011 erschienen sein. Na, der hat dann in Amerika dafür gesorgt, dass der Weg halt irgendwie unheimlich bekannt geworden ist. Und so gibt es eigentlich so in allen möglichen Ländern irgendwie verschiedene Veröffentlichungen, die eben ordentlich Werbung für diesen Weg gemacht haben, weil sie auch eben dieses besondere Camino-Gefühl vermittelt haben. So. Ich klappe jetzt mein Geschichtsbuch wieder zu. Vielen Dank schon mal, dass ihr das jetzt irgendwie erstmal habt über euch ergehen lassen. Aber ist vielleicht auch gar nicht so uninteressant, weil, um ehrlich zu sein, ich habe das alles vorher nicht gewusst. Es gab Momente, die ich dann später noch erzählen werde, wo meine Unwissenheit mich selbst irgendwie etwas überrascht hat, weil ich einfach losgegangen bin. Und das ist auch möglich. Also man wird nicht abgefragt auf dem Weg, sondern man darf auch einfach gehen. Und gerade weil der Weg so schön ausgebaut ist, ist das auch möglich. Ja, wir müssen uns aber natürlich erstmal entscheiden, welchen von diesen vielen Wegen wir überhaupt gehen wollen.
Was haben wir denn zur Auswahl?
Es gibt 281 Wege, die verzeichnet sind und die zusammen angeblich mehr als 83.000 Kilometer lang sind und durch 29 verschiedene Länder führen. Das ist eine Menge Auswahl. Und um ehrlich zu sein, ich bin nicht mal sicher, ob diese Auswahl überhaupt stimmt, weil egal wo man nachschlägt, man kriegt immer wieder andere Zahlen. Wahrscheinlich je nachdem, wer wann wo welchen Weg dazu zählt oder nicht. Es wird auf jeden Fall klar, es sind eine ganze Menge Wege und 83.000 Kilometer sind selbst mir zu lang. Was mir mal aufgefallen ist, als ich hier bei mir im Wald spazieren war, es führt auch ein Jakobsweg durchs Ruhrgebiet, was für mich damals eine relativ große Sache war, weil ich eben noch davon ausgegangen bin, dass es nur einen Weg gibt oder, naja, beziehungsweise zumindest nicht so viele. Wenn man sich jetzt aber das Streckennetz mal auf so einer Karte anguckt, dann sieht man eben, dass umso weiter man von Santiago de Compostela weggeht, die Wege natürlich viel häufiger werden und sich da so ein richtiges, ja, wie so eine Art Spinnennetz irgendwie ergibt. Es lohnt sich für uns natürlich irgendwie viel näher am Ziel anzufangen, als jetzt irgendwie hier im Ruhrgebiet loszugehen. Das kann man zwar auch machen, aber dann wird man auf jeden Fall irgendwie länger brauchen, um Platz zum Schlafen zu finden. Und was wir natürlich wollen, ist eine gute Infrastruktur. Das bedeutet ein Weg, an dem es irgendwie eine Menge Unterkünfte gibt und Restaurationen und vor allen Dingen genug von diesen wunderschönen gelben Pfeilen, die uns von morgens bis abends den Weg leiten. So, und ich habe mir jetzt mal so eine Tabelle zusammengeklaut mit Daten, die hoffentlich einigermaßen richtig sind. Ja, und um überhaupt erstmal so eine Größenordnung zu bekommen, 2025 soll es 530.000 registrierte Pilger auf dem Jakobsweg gegeben haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie valide diese Zahl ist oder wie sicher diese Zahl ist, weil ja, es wie gesagt nur um registrierte Pilger gehen kann, aber okay, so ungefähr wissen wir da schon mal Bescheid. Und können jetzt natürlich mal gucken, wie da die verschiedenen Wege in der Beliebtheit abschneiden. Und ja, da setze ich die normale Kartoffel erstmal auf die 1. Das ist der Camino Francés, also der aus dem Harpe Kerkeling-Buch. Das müssten so rund 230.000 Pilger letztes Jahr gewesen sein. Das macht dann fast, ja, ganz grob gerundet, so in etwa die Hälfte der Gesamtpilger irgendwie aus. Also daran sieht man, wie wirklich populär dieser Weg ist. Und der führt eben aus Frankreich, dann Osten kommt, durch die Pyrenäen nach Nordspanien und hat eine Gesamtlänge von 780 Kilometer. Vielleicht generell mal gesagt, zu diesen Distanzen auf diesen Wegen, es hindert einen natürlich wirklich niemand und nichts daran, sich einfach ein Teilstück von so einer Strecke auszusuchen. Das bedeutet natürlich, egal welchen Weg ich mir aussuche, ich muss nicht immer diesen, jetzt in dem Fall zum Beispiel die 780 Kilometer gehen. Ich kann auch sagen, ich gehe nur die letzten 200, je nachdem, gibt dann auch immer gute Tipps, wo man irgendwie gut einsteigen kann oder sowas. Man kann auch sagen, ich gehe nur die ersten 180 oder sowas und gehe gar nicht bis nach Santiago oder sowas. Also es ist einem wirklich sehr selbst überlassen. Nur ist es bei mir aber so, ich weiß auch nicht, also wenn da dran steht, der Weg ist 780 Kilometer lang, dann will ich auch die 780 Kilometer gehen. Gut, ist vielleicht ein Problem, was ich an anderer Stelle nochmal mit jemandem besprechen muss, aber in dem Fall kam es eben dann für mich nicht in Frage, weil ich auch nicht den Weg jetzt nehmen wollte, der am meisten frequentiert ist. Und auch nicht für, naja, um das mal auszuprobieren, jetzt auch nicht den Weg nehmen wollte, der mit 780 Kilometern dann auf jeden Fall auch ein paar Wochen länger braucht. Und ja, genau, das erstmal auszuprobieren. Wie läuft es denn überhaupt? Auf Platz 2 und 3 sind die beiden portugiesischen Caminos. Der eine führt etwas zentraler durchs Landesinnere, ist auch gut besucht mit ungefähr 90.000 bis 100.000 Pilgern letztes Jahr, knapp 260 Kilometer lang. Und der andere geht direkt an der Küste entlang, ist etwas weniger besucht, der ist auch, ja, eben auch noch etwas neuer, ist also nicht ganz so traditionsreich, könnte man sagen. Der hatte letztes Jahr dann so um die 80.000 bis 90.000 Pilger, also wirklich nur, also ganz kleiner Unterschied zu dem zentralen Weg. Der hat also wirklich aufgeholt in der Popularität. Ist ein bisschen länger als der Weg durchs Landesinnere. Der zentrale durchs Landesinnere hat 260 Kilometer, der an der Küste entlang hat so ungefähr 280 Kilometer. Beide fangen in Porto an und gehen dann eben relativ straight einfach hoch nach Nordspanien. Man kann auch von Lissabon anfangen, dann wird es natürlich aber auch schon wieder nochmal 400 Kilometer länger. Und auf Platz 4 ist ein kürzerer Weg, nämlich mit nur 120 Kilometern Länge der Camino Inglés. Der führt, anders als der Name vermuten lässt, nur durch Galizien. Heißt so, weil eben damals die Pilger, die from Great Britain rüberkamen, da oben an der Küste eben angelandet sind und dann die 120 Kilometer nach Santiago runtergestiefelt sind. Wie gesagt, relativ kurzer Weg mit nur 120 Kilometern und ungefähr 29.000 Pilgerinnen und Pilger im Jahr 2025. Dann auf Platz 5 und 6 sind zwei etwas anspruchsvollere Wege. Der Camino Primitivo ist auf Platz 5, ist knapp 315 Kilometer lang und geht durch Asturien. Und der Camino del Norte ist auf Platz 6. Der verläuft an der Nordküste über insgesamt 825 Kilometer, ist also auch schon wieder echt ein Stück. Der Primitivo hatte letztes Jahr ungefähr 27.000 Besucher und der Camino del Norte ungefähr 20.000 Pilgerinnen und Pilger. Beide haben aber, so wie ich das gehört habe, zumindest auch ordentlich Höhenmeter. Ja, der Camino Primitivo ist, der eben auf Platz 5 ist, ist auf jeden Fall eher was für Leute, die schon eine gute Grundfitness irgendwie mitbringen und vielleicht sich auch schon ein bisschen mit dem Pilgern irgendwie auskennen. Der Camino del Norte soll hingegen etwas machbarer sein, aber eben auch, wenn man den zu einer Jahreszeit geht, wo schon viele Leute unterwegs sind, auch nicht ganz so gut ausgebaut. Heißt, es gibt nicht ganz so viele Herbergen. Was, glaube ich, eigentlich nicht so das große Problem ist, es sei denn eben, man landet da in einer, zu einer Zeit, wo eben viele Leute unterwegs sind und es soll dann ab und zu irgendwie zu so einer Art Run auf die Betten kommen. Das bedeutet, man muss halt relativ früh aufstehen, um halt relativ schnell wieder bei der nächsten Herberge zu sein, um sich ein Bett zu sichern und so. Und wie gesagt, ich glaube, es ist insgesamt nicht so unbedingt ein Problem. Aber ich wollte verhindern, dass ich als jemand, der sich da irgendwie noch gar nicht so richtig mit diesem ganzen Prozedere auskennt, irgendwie in so einer Situation lande. Und auf Platz 7 ist noch ein Weg, der ja mit nur circa 9.000 bis 10.000 Pilgerinnen und Pilgern letztes Jahr nicht so viel besucht war. Es macht nur einen Anteil von knapp unter 2% aus. Das ist die Via della Plata, die sogenannte Silberne Straße. Und die führt von Sevilla nach Santiago, also richtig schön aus Südspanien durchs Landesinnere, wirklich wie durch so wüstenartige Landschaften. So wurde es mir erzählt zumindest, dann knapp 1000 Kilometer bis nach Santiago. Ja, es muss unheimlich cool sein, aber wie man vielleicht an der Beschreibung schon ein bisschen gehört hat, jetzt auch nicht so der ideale Weg, um mit der ganzen Geschichte irgendwie anzufangen. Fragt sich aber jetzt natürlich, welcher bleibt dann übrig? Ich hatte mal zwischendurch mit dem Camino del Norte eben oben an dieser Nordküste geliebäugelt. vielleicht mache ich den auch irgendwann nochmal. Aber ja, wie gesagt, so die Angst, irgendwie kein Bett zu bekommen und dann noch diese Länge mit 825 Kilometern ist, also ja, ist jetzt nichts, womit man anfängt. Gut, dann habe ich halt gedacht, okay, ich will halt irgendwie mehr und mehr bekomme ich auf jeden Fall am Küstenweg in Portugal. Und hatte auch so ein bisschen die Hoffnung, weil der ja natürlich viel weiter südlicher liegt, dass ich dann nicht nur mehr bekomme, sondern zu einer vielleicht relativ frühlingshaften Zeit auch schon ordentliche Temperaturen. Das stand ab da eigentlich sogar fast auf Numero Uno meiner Wunschliste. Wir erinnern uns, es ist Ende Dezember, als ich mir überlege, welchen Weg ich gehen möchte. Und ich möchte natürlich jetzt auch nicht noch 6 Monate warten, bis ich gehe, sondern hatte eigentlich zwischendurch schon so gedacht, ja, vielleicht gehe ich schon im Februar oder so. Sollte dann ein bisschen anders kommen, aber auf jeden Fall habe ich mich dann für den Camino Portugues entschieden und das Coole daran war, ich musste mich ja noch nicht mal zu dem Zeitpunkt so richtig entscheiden, für welche Variante ich dann nehmen werde, ob ich halt eher die Zentralvariante gehen möchte, also die eher durchs Landesinnere oder die eben wirklich an der Küste entlang. Die an der Küste entlang klang natürlich erstmal sehr cool. Was für mich halt nur klar war, war, dass ich in Porto starten möchte. Das war dann hat das vielleicht gerade so ein bisschen rausgehört, für mich irgendwie auch wichtig, dass der Weg dort offiziell anfängt an der Kathedrale in Porto. Es gibt vom portugiesischen Weg ansonsten sogar noch eine dritte Variante. Das ist der Camino de Braga. Der geht dann noch ein bisschen weiter durchs Landesinnere. Also laufen eigentlich mehr oder weniger ab Porto 3 Wege parallel. Das ist eben ganz weit im Landesinneren der Camino de Braga. Der zentrale portugiesische Weg in der Mitte und eben dann ganz an der Küste entlang der Camino de la Costa. Und eine der beiden, also Camino de la Costa oder Zentral, sollte es dann werden. Das Gute war, ich wusste jetzt wenigstens schon mal, welchen Flug ich buchen muss und auf was ich mich so ungefähr vorbereiten wollte. Ausschlaggebendes Kriterium war dann eben die Zeit. Also wenn man eben sagt, so knapp unter 300 Kilometern, das ist auf jeden Fall in 2 Wochen schaffbar. Ich hatte da keine Ahnung von, aber ich habe mir eben Blogs durchgelesen und auch Podcasts gehört und da wurde gesagt, dass der Weg auf jeden Fall in 2 Wochen schaffbar ist. Und um ehrlich zu sein, ich war auch einfach vorher noch nie in Portugal und dachte, super, dass ich das dann auf diesem Weg mal miterledige und sogar noch eine richtige Menge irgendwie von dem Land irgendwie sehe. Und wie gesagt, dann am Schluss noch die Hoffnung, dass ich so dachte, cool, das ist so weit im Süden, also viel weiter im Süden als die anderen Wege. Da wird doch auf jeden Fall irgendwie im Frühjahr irgendwie schon gutes Wetter abzugreifen sein. Ja, was das betrifft, kann man auf jeden Fall schon mal spoilern. Es gibt einen Grund, warum die Gegend so grün ist. Trotzdem, so im Winter irgendwie rumzuhängen und sich zu überlegen, in ein paar Monaten oder ein paar Wochen gehe ich irgendwie an der Küste von Portugal spazieren und das hat mir so einen Aufschwung gegeben und ich bin irgendwie morgens mit einer ganz anderen Energie irgendwie aufgestanden und habe streckenweise nachts schon vom Jakobsweg geträumt, habe dann natürlich auch, wie man das so macht, irgendwie auch natürlich irgendwie allen Leuten schon erzählt, ich lauf den Jakobsweg und so und bis mir dann irgendwann so, nachdem ich das irgendwie mich so ein paar Wochen dieser romantischen Vorstellung so hingegeben habe, auf einmal bewusst geworden ist, ganz schön große Töne, du bist ja überhaupt nicht im Training, du hast seit Monaten keinen Sport gemacht, schaffst du das überhaupt? Wie bereitet man sich denn eigentlich richtig darauf vor und an welche anderen Sachen muss man noch denken? Naja, darum kümmern wir uns nächste Woche und ich hoffe, dass du dann wieder dabei bist und sag bis dahin erstmal buen camino. Ciao.
Planet AFK, der Pilgerpodcast für Einsteiger. Das Blasenpflaster für deine Ohren. Von und mit Nicola Platzek. Folge uns auch auf Instagram unter planetafk.podcast.